Heute ist Dienstag, der 18. August und die Thüringer Landesregierung ist noch im Amt. Das muss man aktuell immer mal wieder betonen, denn innerhalb weniger Tage hat sich die erneute Debatte um den Entzug der Doktorarbeit von, beziehungsweise nein, des Doktortitels von Ministerpräsident Mario Vogt zu einer handfesten Belastungsprobe für die Bromberg-Koalition entwickelt. Der Bundesvorstand des BSW fordert den Bruch mit Vogt und die Thüringer BSW-Fraktion verweigert sich. Zwei Abgeordnete erklären daraufhin, dass sie nicht mehr zur Koalition führen und mittendrin versucht Björn Höcke, den Konflikt für die AfD zu nutzen. Was will man also mehr? Willkommen zu einer neuen Folge von Tacheles Thüringen, dem Politik-Podcast von Funke in Thüringen und mein Name ist Elmar Otto. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Und ich bin Fabian Klaus. Wir wollen heute klären, erlebt Thüringen tatsächlich die nächste Regierungskrise oder erleben wir vor allem eine Regierung in der und eine weitere Eskalationsstufe innerhalb des BSW. Wir sprechen darüber, was Mario Vogts Doktorarbeit mit der Stabilität seiner Regierung zu tun hat, warum Sarah Wagenknecht einen Bruch mit der Koalition verlangt und wie zwei einzelne Abgeordnete künftig über Erfolg und Misserfolg wichtiger Vorhaben entscheiden können.
Ja, Fabian, ich freue mich drauf. Grüß dich. Und jetzt blicken wir erstmal darauf, wie es weitergeht für die Koalition, für das BSW und für Mario Vogt natürlich selbst. Aber Fabian, lass uns gleich zu Beginn festlegen, Regierungskrise, ja oder nein?
Ja, aber keine Regierung unmittelbar vor dem Sturz. Und jetzt meine Gegenfrage, wie viele abweichende Abgeordnete braucht es für dich eigentlich, Elmar, bevor du das Wort Krise mal verwendest?
Ah, ich würde sagen, nicht die Zahl der Abweichler ist entscheidend, sondern ob die Regierung überhaupt noch Beschlüsse durchbekommt.
Und dann wird jetzt eben jede wichtige Abstimmung zum Krisentest.
Also wenn man auf die vergangenen Tage schaut, könnte man meinen, in Thüringen seien gleich mehrere politische Krisen gleichzeitig ausgebrochen. Wie würdest du die Ausgangslage beschreiben?
Ja, wir haben zwei Konfliktstränge, die jetzt wieder, muss man sagen, aufeinander zulaufen. Der erste Strang betrifft den Ministerpräsidenten Mario Vogt. Die Technische Universität Chemnitz hat ihm seinen Doktorgrad entzogen. Das wurde bereits im Januar bekannt, weil Vogt es selbst bekannt gegeben hat. Vogt hat dagegen Widerspruch eingelegt und auch dieser Widerspruch wurde zurückgewiesen. Das wurde jetzt vier Wochen nach der Zurückweisung des Widerspruchs bekannt, weil das Magazin Stern darüber berichtet hat. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, weil Vogt vor dem Verwaltungsgericht dagegen klagt. Politisch ist der Fall aber längst da und er wird auch nicht so schnell wieder verschwinden. Der zweite Konfliktstrang betrifft das BSW. Die Thüringer Partei regiert gemeinsam mit CDU und SPD. Gleichzeitig liegt sie seit Monaten mit Teilen der Bundespartei über Kreuz. Dieser Streit entzündet sich an Personen, am Regierungsstil, am Verhältnis der CDU und letztlich an der Frage, wie eigenständig darf ein Landesverband des BSW eigentlich handeln.
Und nicht zu vergessen, hinzu kommt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September.
Genau, der Konflikt in Thüringen lässt sich nicht ohne Sachsen-Anhalt betrachten. Dort propagiert das BSW die Idee eines überparteilichen Ministerpräsidenten und droht gleichzeitig möglicherweise am Einzug in den Thüringer Landtag, sage ich schon. Merkst du was, Elmar? So weit bin ich schon, in den sachsen-anhaltinischen Landtag zu scheitern.
Ja, Thüringen ist überall eigentlich.
Ja, dadurch wird die Thüringer Frage plötzlich zu einer Frage der Glaubwürdigkeit. Kann das BSW in Sachsen-Anhalt einen politischen Neuanfang fordern und gleichzeitig in Thüringen einen CDU-Ministerpräsident stützen? Dem der Doktorgrad gerade entzogen wurde. Jetzt hätte ich schon fast stürzen gesagt.
Ja, das wäre ein freudscher Versprecher geworden. Also der Bundesvorstand sagt ganz offen nein, die Thüringer BSW-Spitze sagt doch. Und sie verweist auf den bestehenden Koalitionsvertrag und will die Regierungsarbeit nachvollziehbarerweise fortsetzen. Was offiziell als Auseinandersetzung zwischen Mario Vogt beginnt, ist also in Wahrheit auch ein Machtkampf um den Kurs im BSW.
Absolut. Ich würde sogar sagen, die Doktorarbeit ist inzwischen nur noch der Auslöser. Der eigentliche Konflikt lautet, wer besitzt im BSW die politische Autorität?
Aber macht es sich das Thüringer BSW nicht etwas zu einfach, wenn es sagt, wir haben unseren Koalitionsvertrag und alles andere geht uns nichts an? Denn die Partei, die tritt ja schließlich also bundesweit unter demselben Namen auf.
Das stimmt schon, aber eine Landesregierung kann halt auch nicht jedes Mal neu ausgerichtet werden, nur weil die Bundespartei in einem anderen Bundesland Wahlkampf führt.
Ja, dann sag's einfach in einem Satz. Und meine Frage lautet, geht es noch um Mario Vogt?
Es geht auch um Vogt. Vor allem geht es aber darum, ob in Erfurt oder in Berlin über die Zukunft der Thüringer Koalition entschieden wird.
Die entscheidende Frage, glaube ich, lautet nicht nur, kann Mario Vogt Ministerpräsident bleiben? Die größere Frage ist, wer entscheidet künftig über die Thüringer Landesregierung? Die Abgeordneten in Erfurt oder die BSW-Bundesspitze in Berlin? Aber gehen wir erstmal die Ereignisse der Reihe nach durch. Der unmittelbare Auslöser war ja, was ist kurz erwähnt, eine Meldung des Stern vom 11. August. Die Technische Universität hatte bestätigt, dass Mario Vogt Widerspruch gegen den Entzug seines Doktorgrades bereits Mitte Juli zurückgewiesen worden war. Die ursprüngliche Entscheidung war Anfang Januar nämlich schon bekannt geworden und Vogts Anwälte kündigten an, dagegen zu klagen. Diese Klage ist inzwischen beim Verwaltungsgericht eingereicht. Und in der Thüringer Koalition wurde Vogt, muss man ja wirklich sagen, zunächst demonstrativ geschützt und unterstützt. BSW-Digitalminister Steffen Schütz, der stellte sich öffentlich hinter ihn und SPD-Gesundheitsministerin Katharina Schenk sagte sogar in der Regierungsmedienkonferenz, ich zitiere mal, relevant ist doch die Tatsache, dass wir mit dem Ministerpräsidenten sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten und mir nicht klar sein sollte, wie die Doktorarbeit die Regierungszusammenarbeit beeinträchtigen sollte. Hat sie irgendwie recht, oder?
Es ist die Thüringer Regierungslinie in einem Satz. Die Universität hat die wissenschaftsrechtliche Entscheidung getroffen, Vogt beschreitet den Rechtsweg und die Regierungsarbeit soll davon getrennt betrachtet werden. Man kann diese Trennung politisch richtig oder falsch finden. Sie ist aber zunächst nachvollziehbar. Ein Ministerpräsident benötigt keinen Doktortitel, um sein Amt auszuüben. Die politische Frage lautet deshalb nicht, ob Vogt ohne Doktortitel regieren darf. Natürlich darf er das. Die Frage lautet vielmehr, ob der Vorgang sein Vertrauen und seine Autorität so stark beschädigt hat, dass die Koalition eben nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten kann oder will.
Für die Mehrheit der Thüringer BSW-Fraktion ist das bislang nicht der Fall.
Richtig, die Thüringer Linie lautete von Anfang an, also die im BSW, das Verfahren muss rechtlich geklärt werden. Genau diese Position hatte im Januar übrigens auch der Bundesvorsitzende Fabio Di Masi vertreten. Er erklärte, eine plagiierte Doktorarbeit sei nicht hinnehmbar. Den Standpunkt kann man sich stellen. Zugleich hatte er aber darauf verwiesen, dass Vogt der Rechtsweg offen stehe und man den Ausgang des Verfahrens abwarten müsse. Jetzt klingt Di Masi deutlich schärfer. Nach der neuen Entwicklung sagte er, Vogt solle Thüringen eine weitere Hängepartie ersparen und Konsequenzen ziehen.
Jetzt muss man sagen, die juristische Lage, die hat sich zwar weiterentwickelt, endgültig abgeschlossen ist das Verfahren durch die Klage, aber weiter nicht.
Genau, deshalb ist ja die Veränderung im Ton so bemerkenswert. Sie zeigt, dass es nicht allein um die wissenschaftliche oder juristische Bewertung der Doktorarbeit geht. Der Fall ist inzwischen mit der strategischen Lage des BSW verbunden. Kurz vor den Wahlen, ich sag's nochmal, in Sachsen-Anhalt am 6. September.
Ja, jetzt mal provokant gefragt, ist dieser Verweis auf das laufende Gerichtsverfahren nicht auch eine ziemlich bequeme Ausrede, um politische Verantwortung möglichst lange zu vertagen?
Das kann man so sehen. Aber umgekehrt gefragt, würde man von Vogt nicht erwarten, den Rechtsweg zu nutzen, wenn er die Entscheidung der Universität für falsch hält?
Ja klar, aber juristisch selbstverständlich, politisch muss er trotzdem beantworten, ob er in seinem Amt mit einer jahrelangen Auseinandersetzung noch glücklich werden kann, ob er dem Amt am Ende nicht schadet. Ne?
Dann frage ich dich, würde die CDU bei einem Ministerpräsidenten einer anderen Partei genauso geduldig das Ende des Rechtsweges abwarten?
Vermutlich nicht. Aber politische Doppelmoral anderer Parteien beantwortet noch nicht die Frage, ob Vogt zurücktreten muss.
Also ist der Doktortitel nicht das eigentliche Problem?
Der Titel allein nicht. Das Problem ist, wie so oft, der mögliche Vertrauensverlust, würde ich sagen.
Ja, Mario Vogt braucht eben keinen Doktortitel, um Ministerpräsident zu sein. Aber er braucht Vertrauen, Autorität und vor allen Dingen eine Mehrheit. Und genau bei diesen drei Punkten beginnt die politische Debatte. Am 11. August kam nämlich eine weitere Reaktion auf die Entscheidung der TU Chemnitz hinzu. Die Thüringer BSW-Landtagsabgeordnete Anke Wirsing veröffentlichte ein KI-generiertes Bild. Darauf inszenierte sie sich als Schiedsrichterin, die Mario Vogt die rote Karte zeigt und ihn vom Platz stellt. Das war mehr als ein Social-Media-Gag. Es zeigte öffentlich, dass es auch innerhalb der BSW-Fraktion in Thüringen Widerstand gegen den Kurs der eigenen Parteiführung in Thüringen gibt.
Ja, und einen Tag später, am 12. August, schaltete Björn Höcke dann sich ein. Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende veröffentlichte ein Video, in dem er Sarah Wagenknecht politisch die Hand ausstreckte. Sein Vorschlag: Wagenknecht solle Ministerpräsidentin von Thüringen werden. Die Stimmen der AfD seien ihr zumindest sicher.
Das Angebot war offenkundig darauf angelegt, das BSW maximal vorzuführen. Denn sobald die AfD ihre Stimmen anbietet, geht es nicht mehr nur um Mario Vogt, dann geht es sofort um das Verhältnis BSW-AfD und vor allen Dingen das zur sogenannten Brandmauer. Wagenknecht lehnte Höckes Angebot einen Tag später ab. Ihre Begründung war allerdings bemerkenswert. Sie sagte, das Angebot sei deshalb unehrlich, weil Höcke genau wisse, dass sie in der Thüringer BSW-Fraktion keine Mehrheit haben.
Das wiederum war ehrlich von Frau Wagenknecht, die damit nämlich selbst den Blick auf die Spaltung in der eigenen Partei lenkte.
Genau, und genau darin liegt auch der strategische Erfolg von Björn Höcke. Sein Vorschlag musste nie realistisch sein und eigentlich musste er auch nur Reaktionen auslösen. Hätte das WSW den Sturz von Vogt unterstützt, hätte die AfD behaupten können, ohne sie gehe es in Thüringen nicht. Jetzt hat das BSW jede Zusammenarbeit abgelehnt, zumindest in Thüringen. Damit kann die AfD dann in Sachsen-Anhalt zumindest das Finale des Wahlkampfs versuchen und in diesem Finale das BSW als unglaubwürdig darstellen. Und ganz nebenbei wird der innerparteiliche Konflikt zwischen Thüringen und der Bundesspitze nochmal und wieder und immer wieder öffentlich ausgetragen.
Hat Höcke damit bereits gewonnen?
Nur zumindest die erste kommunikative Runde. Alle haben über seinen Vorschlag gesprochen, obwohl er kaum eine realistische Grundlage hatte.
Aber jetzt springen wir nicht ebenfalls auf seine Inszenierung an. Wenn wir ihm so viel strategische Raffinesse zuschreiben, könnte das aber passieren. Ne? Also vielleicht war es einfach nur ein provokantes Video.
Ja, ein provokantes Video mit vorhersehbaren Folgen und die sind eingetreten. Wagenknecht musste reagieren, das BSW musste sein Verhältnis zur AfD erklären und der interne Konflikt wurde deutlich größer, als er ohnehin schon.
Wagenknecht hätte doch einfach sagen können, ich lasse mich nicht den Stimmen der AfD wählen. Punkt.
Und damit sofort ihre Haltung in Sachsen-Anhalt ad absurdum geführt. Und will sie einen überparteilichen Ministerpräsidenten, den auch mit Stimmen der AfD sie in Kauf nehmen würde. Und stattdessen hat sie jetzt zusätzlich erklärt, dass sie in der eigenen Fraktion in Thüringen keine Mehrheit hat. Und damit hat sie Höckes Inszenierung ja unfreiwillig sogar noch verstärkt.
Also Höcke reichte es ja eigentlich schon, das Angebot einfach in die Welt zu setzen. Ne? Denn dadurch erlang zwang er ja das BSW gleichzeitig über Mario Vogt, die AfD und die eigene Spaltung zu sprechen.
Bevor wir uns die nächste Eskalationsstufe anschauen, sollten wir mal erklären, warum bereits zwei abweichende Abgeordnete für diese Landesregierung so relevant sind. Denn im Thüringer Landtag gibt es eine außergewöhnlich komplizierte Sitzverteilung. CDU, BSW und SPD regieren gemeinsam in der ersten Brombeer-Koalition Deutschlands. Alle drei Fraktionen kommen zusammen auf 44 Abgeordnete. Auf der anderen Seite stehen die AfD mit 32 und die Linke mit 12. Die eingeweihten Hörer wissen das. Es steht 44-44. Das wäre ein Patt. Die Regierungsfraktionen sprechen trotzdem gern von einer de facto Mehrheit. Dahinter steht die Annahme, dass Linke und AfD bei entscheidenden Abstimmungen strategisch nicht gemeinsam gegen die Regierung handeln.
Rechnerisch bleibt die Regierung trotzdem eine Patt-Regierung, ne? Auch wenn man immer wieder diese de facto Mehrheit ins Spiel bringt.
Genau, und das macht diese ganze Konstruktion dann eben auch so riskant. Die Brombeer-Koalition muss zunächst ihre drei sehr unterschiedlichen Partner zusammenbringen. Anschließend braucht sie für wichtige Vorhaben die Stimmen der Linken. Dass diese Konstruktion nicht automatisch funktioniert, haben die vergangenen Monate gezeigt. Im BSW gab es einzelne Enthaltungen bei Abstimmungen, obwohl die Koalition eigentlich geschlossen mit Ja stimmen wollte. Und beim Haushalt 26-27 wiederum stimmten zwei Abgeordnete der Linken gemeinsam mit der AfD gegen diesen Haushalt. Also die Annahme, Linke und AfD würden niemals auf derselben Seite abstimmen, ist keine mathematische Garantie. Sie ist lediglich eine politische Hoffnung und Hoffnungen sind, das wissen wir ja, keine belastbaren Mehrheiten.
Ja, und jetzt kommen interessanterweise ja noch Anke Wirsing und Sven Künzel vom BSW hinzu. Wenn beide nämlich nicht mehr verlässlich mit der Koalition stimmen, verfügt die Regierung selbst innerhalb ihrer bisherigen 44 Stimmen nicht mehr über die nötige Geschlossenheit.
Dadurch wird eben jede Abstimmung noch komplizierter. Die Koalitionsspitzen müssen sich künftig nicht nur untereinander einigen, was schwer genug ist. Man hört ja aus Koalitionskreisen, dass man manchmal erst eine Stunde vor Plenarsitzungsbeginn erfährt, wie das BSW sich verhält. Die Spitzen müssen jetzt zusätzlich auch klären, stimmen Wirsing und Künzel ebenfalls mit? Enthalten sie sich? Stimmen sie dagegen? Bleiben sie der Abstimmung fern? Und danach bleibt dann noch die Frage, wie viele Stimmen braucht man eigentlich von der Linken oder wie verhält sich die Linke überhaupt?
Aber ist das zwingend ein Zeichen des Scheiterns eigentlich? Also könnte man nicht auch sagen, genau so funktioniert eben eine Minderheitsregierung. Sie muss Minderheiten organisieren, statt sie automatisch vorauszusetzen.
Wenn du Anke Wirsing und Sven Künzel jetzt fragst, die würden das, glaube ich, genauso sehen. Das klingt auch demokratisch attraktiv. Praktisch stellt sich aber die Frage, wie planbar Regierungshandeln dann einfach noch ist. Ein Landeshaushalt lässt sich nicht bei jedem einzelnen Posten spontan neu verhandeln.
Ist die Brombeer-Koalition also instabil oder beobachten wir nur eine, sage ich mal, ungewohnt parlamentarische Normalität?
Wenn jede Abstimmung an einzelnen Personen hängt, ist die Instabilität Teil dieser Normalität. So wie wir es in Thüringen ja wirklich seit dem Kemmerich-Interregnum 2020 auch kennen.
Und wann wird daraus für dich dann eine echte Krise?
Das hast du wirklich Krise gesagt. Also spätestens, wenn ein zentrales Vorhaben scheitert. Aber die Krise beginnt nicht erst mit der Niederlage, sondern schon deutlich vorher, und zwar dann, wenn der Verlust der Verlässlichkeit eintritt.
Jetzt hat die Brombeer-Koalition ja schon bisher keine eigene parlamentarische Mehrheit. Wenn nun zwei BSW-Abgeordnete ausscheren, wird aus jeder wichtigen Abstimmung eine Art Vertrauensfrage, auch dann, wenn sie offiziell gar nicht so heißt.
Ja, nach Höckes Video und Wagenknechts Reaktion hat ja der Streit im BSW die nächste Eskalationsstufe erreicht. Nun kommt das Bild mit der roten Karte, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, wieder ins Spiel. Denn Digitalminister Steffen Schütz veröffentlichte seinerseits ein KI-generiertes Motiv. Darauf zeigte er BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht symbolisch die rote Karte und bezeichnete sie sowie den Bundesvorstand als AfD-Steigbügelhalter. Das war eine sehr direkte Attacke gegen die eigene Gründerin, gegen den Bundesvorstand und indirekt auch gegen Anke Wirsing, die zuvor Mario Vogt mit einem ähnlichen Motiv vom Platz gestellt hatte.
Und Wirsing wiederum reagierte entsprechend scharf. Sie sagte, heute haben wir in der eigenen Partei die Stufe der absoluten Niveaulosigkeit erreicht. Sowas hört man auch nicht alle Tage.
Sowas hört man auch nicht alle Tage. Und wer das jetzt gehört hat, zum ersten Mal vielleicht, und denkt, dann haben wir jetzt den Höhepunkt der Eskalation erreicht, den würde ich enttäuschen wollen. Am Abend des 13. August fasste der BSW-Bundesvorstand einen Beschluss. Die Thüringer BSW-Fraktion solle mit der Koalition brechen und Mario Vogt nicht länger stützen. Damit ging es auch nicht mehr nur um öffentliche Kritik oder Social-Media-Bilder. Der Bundesvorstand versuchte unmittelbar Einfluss auf die Regierungsarbeit in Thüringen zu nehmen.
Das Schöne war, die Reaktion in Thüringen war eindeutig. Abgeordnete hätten ein freies Mandat und seien an keine Weisung aus Berlin gebunden, hieß es da. Und der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer BSW-Fraktion, der Stefan Vogawa, der sprach sogar von einem Politbürobeschluss.
Ja, das sagt er als ehemaliges Linksparteimitglied. Also Politbüro, das ist natürlich historisch maximal aufgeladen und politisch sowieso. Vogawa verdeutlicht aber, wie der Bundesvorstandsbeschluss in Teilen des Thüringer BSW wahrgenommen wird. Nicht als Empfehlung, sondern als Versuch, und es ist nicht der erste Versuch, einer zentralen Steuerung von oben. Dabei müssen wir, glaube ich, auf zwei Ebenen schauen. Parteipolitisch kann der Bundesvorstand Beschlüsse fassen und Erwartungen formulieren. Verfassungsrechtlich sind die Abgeordneten aber nur ihrem Gewissen unterworfen. Sie können nicht angewiesen werden, bei einer bestimmten Abstimmung mit Ja oder Nein zu votieren.
Aber der Bundesvorstand, der kann also politischen Druck ausüben und parteiinterne Konsequenzen prüfen. Er kann aber nicht eben aus Berlin heraus das Abstimmungsverhalten einzelner Abgeordneter im Thüringer Landtag anordnen. Ne?
Ganz genau.
Und jetzt die Gegenposition. Wozu braucht eine Partei einen Bundesvorstand, wenn jeder Landesverband bei zentralen Fragen einfach das Gegenteil machen kann?
Da geht es um Koordination von politischer Arbeit, aber da geht es doch nicht um eine Ersatzregierung über einer gewählten Landtagsfraktion.
Das Thüringer BSW, das verdankt, sage ich mal, einem erheblichen Teil seines Wahlerfolgs dem Namen Sarah Wagenknecht, das kann man sagen, ne? Muss man da nicht auch akzeptieren, dass die Bundesebene Einfluss auf diesen Kurs nimmt?
Einfluss vielleicht, aber Weisungsrecht, ich glaube, das hat die Bundesebene dann trotzdem nicht. Die Wähler haben konkrete Abgeordnete in den Landtag gewählt und nicht den BSW-Bundesvorstand.
Dann ist das Thüringer BSW faktisch schon eine eigenständige Regionalpartei.
Politisch bewegt sich das ja zumindest in diese Richtung, was wir ja auch hören in den letzten Monaten immer häufiger, dass da möglicherweise schon Konzepte in irgendwelchen Schubladen schlummern zur Gründung einer eigenen Partei. Organisatorisch bleibt das Thüringer BSW Stand jetzt Teil des BSW und genau dieser Widerspruch ist der Kern des Konflikts. Der BSW-Bundesvorstand kann den Thüringer Abgeordneten den Bruch mit der Koalition empfehlen. Er kann Druck machen und mit Konsequenzen drohen, aber er kann ihnen eben nicht vorschreiben, wie sie im Landtag abstimmen. Das freie Mandat ist damit stärker als jede Parteizentrale.
Am Montag kam jetzt ja die Thüringer BSW-Fraktion zusammen, das erste Mal nach der Sommerpause. Das Ergebnis war eine klare Zurückweisung eben des Berliner Beschlusses. 13 Abgeordnete beschlossen, dass die Fraktion dem Bundesvorstand nicht folgen wird und die Koalition fortsetzen werde. Die Fraktion besteht allerdings aus 15 Abgeordneten, 2 fehlten nämlich.
Genau, Anke Wirsing nahm wegen eines Arzttermins nicht teil. Sven Künzel verließ die Beratung nach Angaben von Teilnehmern vorzeitig und gab dafür eine dringende private Angelegenheit an. Das hat er auch auf Nachfrage bestätigt, dass das nicht anders aus seiner Sicht an der Stelle möglich war. Nach der Sitzung, das war das Bemerkenswerte, veröffentlichten beide aber eine gemeinsame Pressemitteilung und kritisierten darin den Beschluss der Fraktion und sie erklärten, dass nicht mehr dass sie nicht mehr zur Koalition stehen würden in Zukunft. Mario Vogt sei jetzt nur noch der Chef einer Minderheitskoalition.
Ja, also formal war das aufgrund der Sitzverteilung bereits vorher, oder?
Ja, die politische Bedeutung ist trotzdem groß. Bislang konnte die Regierung zumindest davon ausgehen, dass ihre 44 Abgeordneten gemeinsam handeln. Wenn 2 Abgeordnete jetzt diese politische Bindung aufkündigen, sinkt die Zahl der grundsätzlich verlässlich erscheinenden Stimmen auf 42. Gleichzeitig bedeutet die Erklärung von Wirsing und Künzel nicht automatisch, dass sie künftig jedes Gesetz der Landesregierung ablehnen. Beide ruderten also auf Nachfrage schon wieder so ein bisschen zurück und sagten, sie würden also künftig sachbezogen weiterarbeiten wollen.
Das klingt nach einer Art Bildungsmodell aus der eigenen Fraktion heraus, ne? Also keine grundsätzliche Unterstützung der Koalition mehr, aber Zustimmung zu einzelnen Faktoren oder Vorhaben, zumindest wenn man sie inhaltlich für richtig hält.
Genau, und für die Regierung ist das, wir hatten es ja auch schon mal gesagt, unheimlich schwer planbar. Eine Koalition lebt davon, dass man sich auf gemeinsame Abstimmung verlassen kann. Wenn 2 Abgeordnete jeden Beschluss einzeln prüfen, steigt der Abstimmungsbedarf, der jetzt ohnehin schon groß ist. Bei kleinen Vorhaben kann das noch funktionieren, aber bei Haushaltsfragen, Personalentscheidungen oder umstrittenen Gesetzen wie dem jetzt anstehenden Polizeiaufgabengesetz zum Beispiel, kann es sehr schwierig werden.
Aber sind Wirsing und Künzel damit wirklich Abweichler oder machen sie nur Gebrauch genau von jenem freien Mandat, auf das sich die Fraktionsmehrheit ja auch gegenüber Berlin beruft?
Das ist ja der interessante Widerspruch. Gegenüber dem Bundesvorstand pocht die Fraktion auf Unabhängigkeit, gegenüber den eigenen Abweichlern dürfte sie wiederum an Geschlossenheit interessiert sein.
Vielleicht sind dann also Wirsing und Künzel einfach die konsequentesten Vertreter dieses freien Mandats.
Das würden die jetzt gern hören. Oder sie bringen ihre eigene Koalition zur denkbar ungünstigen Zeit in Gefahr.
Kann man sagen, man gehöre nicht mehr zur Koalition und gleichzeitig Mitglied der Regierungsfraktion bleiben?
Formell kann man das. Politisch ist schwer zu erklären, denn dann stellt sich bei jeder Abstimmung die Frage, sind Sie heute Regierungsabgeordnete, Opposition oder irgendwas dazwischen? Und wenn ja, wie viele?
Also Anke Wirsing und Sven Künzel haben nicht angekündigt, jenes Regierungsvorhaben zu blockieren. Aber sie haben der Koalition ihre Verlässlichkeit entzogen. Und in einem Landtag ohne klare Mehrheit kann schon diese Ungewissheit zur eigentlichen Krise werden. Damit kommen wir nämlich zurück zur Kernfrage dieser Folge. Ist das tatsächlich eine Regierungskrise, was wir hier erleben?
Es ist mindestens eine ernste Regierungskrise auf Bewährung, würde ich mal sagen. Die Landesregierung ist weiterhin im Amt, die Ministerinnen und Minister arbeiten weiter. Es gibt aktuell auch kein erfolgreiches konstruktives Misstrauensvotum, auch wenn die AfD angekündigt hat, ein weiteres vorzubereiten. Und es gibt keinen alternativen Ministerpräsidenten mit erkennbarer Mehrheit. Aber die politische Grundlage der Regierung ist natürlich brüchiger geworden. Zwei Abgeordnete aus der eigenen Regierungsfraktion des BSW sagen öffentlich, dass sie die Koalition nicht mehr stützen. Der Bundesvorstand einer Regierungspartei verlangt den Bruch und gleichzeitig droht die Parteispitze mit möglichen Konsequenzen. Das ist schon mehr als ein gewöhnlicher Streit.
Ich würde trotzdem unterscheiden, nämlich ob daraus eine akute Regierungskrise wird, zeigt sich wahrscheinlich erst bei der nächsten schwierigen Abstimmung. Also solange Gesetze beschlossen werden, Haushaltsentscheidungen gelingen und die Regierung handlungsfähig bleibt, kann sie argumentieren, die öffentliche Aufregung ist größer als die tatsächliche Krise, finde ich. Aber wenn zentrale Vorhaben an einzelnen Stimmen scheitern, wird aus der parteiinternen Eskalation sehr schnell eine parlamentarische Krise.
Man könnte auch sagen, die Regierung ist nicht gestürzt, aber ihre politische Sicherheitsmarge ist praktisch verschwunden.
Wobei es natürlich diese Sicherheitsmarge vorher schon kaum gab.
Ja, jetzt muss halt vor jeder wichtigen Abstimmung zusätzlich geklärt werden, ob die gesamte BSW-Fraktion mitzieht. Und selbst wenn Wirsing und Künzel zustimmen, braucht die Koalition ja immer noch die Linke.
Ich stell dir deshalb nochmal dieselbe Frage. Regierungskrise, ja oder nein?
Ja, nicht weil die Regierung morgen stürzt, sondern weil ihre verlässliche politische Grundlage beschädigt ist. Was sagst du?
Ich sag eine mögliche Regierungskrise, aber noch keine nachgewiesene Handlungsunfähigkeit.
Aber ist das nicht Schönfärberei? Muss erst jedes Mal ein Haushalt platzen, bevor wir das Offensichtliche dann benennen?
Nein, aber Journalisten sollten nicht jede heftige Auseinandersetzung automatisch zur Staatskrise stilisieren.
Naja, wir sprechen ja noch gar nicht von einer Staatskrise. Wir sprechen von einer Regierung, die nicht sicher weiß, wer ihr bei der nächsten Abstimmung noch folgt.
Dann einigen wir uns einfach auf eine Regierungskrise mit offenem Ausgang.
Oder eine auf Bewährung, wie ich sage.
Oder so. Also, Thüringen hat noch eine Regierung, aber es hat eine Regierung ohne eigene Mehrheit, mit zwei abtrünnigen Abgeordneten und einer Bundespartei, die den Koalitionsbruch verlangt. Wer das nicht Krise nennen will, muss von maximaler Instabilität sprechen. Oder?
Und zur vollständigen Einordnung, auch wenn ich natürlich bei Regierungskrise auf Bewährung bleibe, zur vollständigen Einordnung gehört aber auch noch die jüngste Reaktion von Sarah Wagenknecht. Nach der Sitzung der Thüringer Landtagsfraktion am Montag, wir zeichnen am Dienstag auf, sagte sie bei den Kollegen von Welt TV, das Problem in Thüringen sei, dass man die Kandidaten nicht gekannt habe. Diese Aussage ist zumindest erklärungsbedürftig.
Also als ich das hörte, habe ich auch gezuckt, vor allem mit Blick auf Katja Wolf und Steffen Schütz, an denen der Konflikt sich ja mit der Bundesspitze besonders entzündet. Blicken wir mal zurück. Wagenknecht hat im Januar 2024 gemeinsam mit Katja Wolf in einem Weimarer Hotel das Thüringer BSW gewissermaßen aus der Taufe gehoben. Und wer war auch dabei? Steffen Schütz, heute Digitalminister. Damals war zumindest anwesend und man hätte ihn, sag ich mal, wahrnehmen können. Ne? Da es schon vor diesem Termin Gespräche gegeben haben muss und die Landtagswahl erst im September 2024 stattfand, gab es jedenfalls ausreichend Zeit, die maßgeblichen Personen und ihre politischen Positionen kennenzulernen. Bei Katja Wolf und Sarah Wagenknecht kommt dazu, dass beide eine Vergangenheit in der Linkspartei haben. Das gegenseitige Kennen dürfte also deutlich weiter zurückreichen.
Ja, so ungefähr sprühten sich die zeitlichen Abläufe auch in meinem Kopf ab. Und noch ein Punkt ist wichtig. Sarah Wagenknecht selbst hat die Brombeer-Koalition 2024 beim BSW-Landesparteitag in Ilmenau unterstützt. Ich habe da mal ein Zitat mitgebracht. Damals sagte sie als Aufforderung an die Mitglieder, stimmt heute dem Koalitionsvertrag zu. Ich denke, es ist ein guter Kompromiss. Wir können alle glaubwürdig sagen, ja, da hat das BSW etwas erreicht. Wir haben hier unsere Handschrift durchgesetzt. Der Koalitionsvertrag, den sie damals also so lobte, der gilt heute noch, verändert hat sich vor allem die bundespolitische Lage des BSW und besonders die Situation vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Okay, jetzt muss man wagend nicht allerdings zugestehen, dass sie ihre politische Bewertung auch durchaus mal ändern darf. Also Parteien müssen auf neue Entwicklungen ja reagieren können.
Ja, selbstverständlich, aber dann soll sie es doch einfach sagen. Ich habe meine Meinung geändert. Die Behauptung, man habe die entscheidenden Personen nicht gekannt, passt nur schwer zur dokumentierten Vorgeschichte.
Aus deiner Sicht geht es also, Sarah Wagenknecht, wirklich um Mario Vogts Glaubwürdigkeit oder doch in erster Linie um die Umfragewerte in Sachsen-Anhalt?
Beides kann natürlich eine Rolle spielen. Der Zeitpunkt, wie diese Debatte jetzt wieder hochkocht, deutet aber sehr stark darauf hin, dass Sachsen-Anhalt hier der zentrale Aspekt ist.
Ist das dann legitime Parteistrategie oder doch eher Opportunismus?
Ja, strategisch ist das vor allen Dingen nachvollziehbar. Ist halt politisch widersprüchlich. Was in Sachsen-Anhalt nützt, kann die eigene Regierungsbeteiligung in Thüringen gefährden.
Und kann Katja Wolf diesen Machtkampf gewinnen, ohne mit Wagenknecht zu brechen?
Tja, wir haben ja immer schon gesagt, gewinnt Katja Wolf diesen Machtkampf. Ich habe jetzt auch kurz überlegt, wie es gerade steht in diesem Machtkampf. Also kurzfristig kann sie da jetzt vielleicht auch wieder einen Punkt machen. Langfristig wird das schwierig, wenn die Bundesspitze tatsächlich das nicht nur durchhält, diese Kritik an Thüringen, sondern dann eben auch Ordnungsmaßnahmen einleitet.
Schauen wir auf die Bundesspitze nochmal, Fabian. Fabio De Masi hat Maßnahmen in Aussicht gestellt, falls die Thüringer den Beschluss des Bundesvorstands ignorieren. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Da gibt es eben die Parteisatzung, die Ordnungsmaßnahmen gegen einzelne Mitglieder, aber auch Maßnahmen gegen ganze Parteigliederungen vorsieht. Theoretisch kann das bis zur Auflösung des Thüringer Landesverbandes führen. Eine solche Entscheidung müsste allerdings anschließend von einem Parteitag bestätigt werden. Das wäre die maximale Eskalation. Ein Landesverband aufzulösen, der an einer Landesregierung beteiligt ist, das hat es, glaube ich, so noch nicht gegeben. Damit würde der Konflikt nicht beendet, sondern eben auf eine noch viel größere Bühne gehoben.
Und dazu muss man sagen, die Landtagsfraktion, die würde damit ja nicht automatisch verschwinden.
Nee, richtig. Partei und Fraktion sind voneinander zu unterscheiden. Selbst ein Parteiausschluss oder eine Maßnahme gegen den Landesverband nimmt den gewählten Abgeordneten nicht ihr Mandat. Die Betroffenen könnten im Landtag bleiben als Mitglieder einer Fraktion, als Fraktionslose. Oder sie gründen eben eine neue Fraktion oder sie gründen zwei Fraktionen. Dafür wäre es auch ausreichend. Die Anzahl der Personen wäre auch ausreichend. Das hängt eben dann vom konkreten Verlauf und von den rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Die Bundesvorspitze des BSW verfügt also über erhebliche parteipolitische Druckmittel, aber sie kann die Thüringer Abgeordneten natürlich nicht einfach aus dem Parlament entfernen.
Und hinzu kommt die Frage, die beantwortet dann werden müsste, wäre die Auflösung dann des Thüringer Landesverbandes wirklich ein Zeichen von Stärke?
Ich würde es eher als Offenbarungseid bezeichnen. Also eine Partei würde damit eingestehen, dass sie ihren einzigen an einer Landesregierung beteiligten Verband, ihren erfolgreichsten Landesverband, muss man ja ehrlicherweise mal sagen, politisch nicht mehr zusammenhalten kann.
Gut, jetzt kann man auf der anderen Seite aber auch sagen, ich meine, wenn der Landesverband zentrale Beschlüsse des Bundes ignoriert, der Bundespartei, dann könnte man auch argumentieren, ja, die Parteiführung muss einfach handeln, kann sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen.
Aber dann müsste Wagenknecht jetzt zumindest mal erklären, warum sie sich 2024 in Ilmenau hingestellt hat und den Koalitionsvertrag gelobt hat und die Mitglieder dazu animiert hat, für diese Regierungsbeteiligung zu stimmen.
Der BSW-Bundesvorstand könnte im äußersten Fall sogar gegen den gesamten Thüringer Landesverband vorgehen, aber selbst damit ließen sich die gewählten Abgeordneten ja nicht aus dem Landtag entfernen. Parteimacht endet also dort, wo das freie Mandat beginnt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie geht's eigentlich weiter mit Vogt und der Koalition? Am Samstag, da will sich ja Mario Vogt erneut zum CDU-Landesvorsitzenden wählen lassen. Der CDU-Landesvorstand, der hat ihn schon einstimmig nominiert und ihm damit unmittelbar vor dem Parteitag in Eisenach den Rücken gestärkt. Ein offener Aufstand gegen Vogt innerhalb der CDU ist derzeit also eher nicht zu erkennen, oder?
Ja, aber was würdest du sagen? Ist diese Geschlossenheit echt oder hat die CDU schlicht keinen Plan B?
Also ich würde mal sagen, beides stimmt ein wenig oder beides stimmt sehr. Solange nämlich kein ernsthafter Gegenkandidat da ist und also es innerparteiliche Konkurrenz gar nicht gibt, Gibt es auch keinen alternativen Ministerpräsidenten. Ne? Also, und da ist die Unterstützung von Vogt natürlich eine Entscheidung ganz klar für die eigene Stabilität. Für die Stabilität innerhalb der Partei, der Fraktion, ne? Der Koalition natürlich auch. Parallel läuft dann dieses juristische Verfahren. Vogts Anwälte haben dagegen eben die Klage gegen den Entzug dieses Doktorgrades da eingereicht. Und wann darüber verhandelt und entschieden wird, das ist alles noch offen. Solche Verfahren können ja ein Jahr oder länger dauern. Und die politische Debatte wird also nicht kurzfristig durch ein Gericht beendet. Das alles haben Sicherheit alle im Hinterkopf.
Richtig. Und das ist eben das Paradoxe. Also er geht den Rechtsweg, kann damit die Entscheidung der Universität zumindest formell überprüfen lassen, gar nicht inhaltlich. Aber politisch verlängert das Verfahren und damit auch gleichzeitig die Unsicherheit.
Und für die Koalition stehen nun drei Belastungsproben bevor. Erstens, bleiben Wirsing und Künzel bei wichtigen Abstimmungen tatsächlich sachorientiert oder werden sie zum dauerhaften Unsicherheitsfaktor? Zweitens, wie geht der BSW-Bundesvorstand mit den angedrohten Maßnahmen um? Und drittens, ist die Linke weiterhin bereit, einzelne Vorhaben der Regierung mitzutragen?
Und dann gucken wir noch auf Sachsen-Anhalt, denn nach der Wahl in Sachsen-Anhalt könnte sich die strategische Lage des BSW erneut verändern und je nach Wahlergebnis der Thüringer Landesverband nochmal stärker in den Fokus rücken oder eben vielleicht dann doch etwas aus dem Blick der Bundesspitze geraten. Das werden wir dann sehen.
Was meinst du, Fabian? Sollte Vogt im Landtag die Vertrauensfrage stellen und damit für Klarheit sorgen?
In der aktuellen politischen Lage wäre es hochriskant. Vertrauensfrage kann Klarheit schaffen, aber möglicherweise eine Klarheit, die der Regierung dann eben nicht gefällt.
Ja, also lieber weiter regieren und bei jeder Abstimmung neu zählen.
Das ist wahrscheinlich der pragmatische Weg, den wir ja in Thüringen auch ganz gut kennen aus den letzten Jahren. Aber er löst natürlich die politische Unsicherheit nicht.
Also damit bleibt Vogt möglicherweise juristisch in der Offensive, aber parlamentarisch definitiv in der Defensive.
Mario Vogt kann die juristische Klärung abwarten. Seine Koalition kann das politisch aber kaum. Denn sie muss eben bei jeder Abstimmung neu beweisen, dass sie noch handlungsfähig ist und das wird schwer genug.
Unser Fazit deshalb, würde ich sagen, lautet, die Koalition ist nicht am Ende, aber sie ist fragiler als je zuvor, oder? Also aus dem Streit über Mario Vogts Doktorgrad ist ein offener Machtkampf innerhalb des BSW geworden. Und dieser Machtkampf hat unmittelbare Folgen eben auch auf die Arbeit im Thüringer Landtag.
Genau, die Regierungskrise besteht weniger darin, dass der Sturz unmittelbar bevorsteht, sondern eher darin, dass niemand sicher sagen kann, auf welche Stimmen sich die Regierung bei der nächsten schwierigen Entscheidung verlassen kann.
Also ich traue mich ja kaum nochmal zu fragen. Also deswegen nochmal final, Regierungskrise, ja, nein, vielleicht, jein?
Ja, eine Regierungskrise auf Bewährung.
Ich sage eine Regierung unter maximalem Druck, deren tatsächliche Handlungsfähigkeit erst, sag ich mal, bei den nächsten Abstimmungen sich wirklich zeigen wird.
Ja, und damit haben wir dann immerhin schon zwei mögliche Schlagzeilen für diese Folge gefunden.
Fest steht, wir werden die Entwicklungen weiter verfolgen und was zu unserer Folge Tacheles Thüringen immer gehört, ist ja die beliebte Rubrik der Flop, die Flop oder wer auch immer der Woche und natürlich auch der Top der Woche. Du hast uns dieses Mal den Top der Woche mitgebracht, Fabian.
Genau, den Top der Woche, der schon mal Top der Woche bei uns war, aber auch schon mal Flop der Woche, so schnell kann es gehen. Das ist Bildungsminister Christian Tischner. Der will die besondere Leistungsfeststellung zumindest ein wenig reformieren. Das ist diese Prüfung nach der 10. Klasse auf der Realschule. Und damit sorgt er dafür, dass das wichtige Bestehen dieser besonderen Leistungsfeststellung nicht mehr nur von der Tagesform der Schülerinnen und Schüler abhängig ist und nimmt ihnen damit auch einiges an Stress. Denn die BLF, so heißt sie kurz, und die Jahresnoten werden bei der Bildung der Zeugnisnote weiter hälftig verrechnet. Aber künftig fällt die Hürde, dass die BLF zwingend an sich bestanden werden muss. Die Versetzungsentscheidung fällt erst anschließend auf Grundlage der sogenannten, also nicht der sogenannten, der tatsächlichen Zeugnisnoten. Die Möglichkeit, wichtige Prüfungserfahrungen in Vorbereitung auf das Abitur zu sammeln, bleibt dadurch erhalten. Und die neue Regelung soll schon mit Beginn dieses Schuljahres gelten. Ich sehe darin tatsächlich einen wichtigen Beitrag für mehr Gerechtigkeit und es hat wirklich lange gedauert, bis man auch da jetzt hingekommen ist. Ich kann mich ja noch erinnern, ich gehörte zu den ersten, die in Thüringen die BLF geschrieben haben. Da war das noch deutlich anders. So, das ist meine Begründung für Christian Tischner als Top der Woche. Gehst du da mit?
Da gehe ich absolut mit. Ich glaube nur, also entweder habe ich es gerade falsch verstanden oder du hast dich gerade ein wenig versprochen. Ich glaube, du hast Realschule gesagt, aber du meintest Gymnasium, ne?
Also wenn ich Realschule gesagt habe. Ne?
Oder Regelschule, wie auch immer. Ne?
Ich habe Realschule, genau. Wenn ich das gesagt habe, habe ich mich versprochen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, ich habe hier mein Korrektiv immer neben mir sitzen gerade heute. Das passt auch wegen der Zuschaltung und der etwas ungewöhnlichen Raumverhältnisse. Deswegen kommen wir zum Finale von Tacheles Thüringen. Elmar, du hast uns den Flop der Woche mit.
Ja, die Flop der Woche war, so schnell kann es nämlich gehen, in der vergangenen Woche noch die Top. Es ist Finanzministerin Katja Wolf, der nämlich der ganze Schlamassel in der Beihilfestelle, der seit Monaten besteht, über den die Kollegin Sibylle Göbel sehr lange schon berichtet, angelastet wird. Also 11 Wochen Wartezeit auf die Beihilfe. So lange dauert es momentan. Im Schnitt, nämlich bis Landesbeamte und Ruheständler in Thüringen ihr Geld für Arzt- oder Klinikrechnungen bekommen. Und schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Erst im 4. Quartal rechnet die Landesregierung mit einer deutlichen Verbesserung der Bearbeitungszahlen, wenn ich jetzt mal kurz rechne. Das heißt also nicht vor Oktober. Und weil man das doch jetzt schon etwas länger schleifen lässt, ist aus der Top der Woche nun in dieser Woche die Flop geworden. Grüße an Katja Wolf gehen raus.
Katja Wolf. Und damit endet Tacheles Thüringen mit diesem Paukenschlag. Elmar, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
Mir auch. Bis dahin, Fabian. Wobei ich muss sagen, ich glaube, nächste Woche bin ich nicht dabei.
Dann bis nach deinem Urlaub.
Ciao.